Wir haben Herr Rüdeck, ist das nicht, aus München. Er spricht zum Thema der Wandlung und das Meer, Gerechtigkeit und die Grenzen des Wissens im Land des göttlichen Komödie.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Komödie des italienischen Dichters und Philosophen Dante Alighieri ist ein umfassendes Werk der Gerechtigkeit. A Poem of Justice nannte es der Dante-Forscher Alan Gilbert. Die Komödie ist vielleicht das beeindruckendste literarische Zeugnis eines unerschütterlich scheinenden Vertrauens in diese höchste aller praktischen Tugenden im europäischen Mittelalter. Gerechtigkeit ist dabei nicht nur das Ordnungsprinzip der Komödie im Ganzen als Ausgleichsordnung von ewigen Strafen, reinigender Bußübungen und Belohnungen in den drei Jenseitsreichen Hölle, Purgatorium und Paradies. Die Gerechtigkeit ist daneben auch ein Gegenstand, dem sich der Wanderer Dante auf seiner Jenseitsreise im Austausch mit verschiedenen Führern und Gesprächspartnern eigens zuwendet. An verschiedenen Stellen befragt der Wanderer Dante seine Führer durch die Jenseitsreiche nach der für Menschen undurchsichtigen Gerechtigkeit Gottes. Dabei zeigt sich ein auffälliger Kontrast. Der Dichter Dante verfügt autoritativ über das Urteil göttlicher Gerechtigkeit, wenn er jedem Menschen gemäß einer strengen Logik der Bestrafung und Belohnung den verdienten Jenseitsort zuweist. Dante, der Wanderer, ist hingegen in verstörende Zweifel verstrickt. Seine Zweifel werden zum Anlass belehrender Gespräche wie auch strenger Zurechtweisungen. Schließlich ist der zweifelnde Wanderer eher durch paradiesische Anschauungen überwältigt, als dass ihn die Argumente und die klärenden Belehrungen zu überzeugen vermöchten. Was etwa hat Vergils frühe Geburt, die seines Retters und verehrten Führers zum irdischen Paradies, mit göttlicher Gerechtigkeit zu tun? Ihretwegen, wegen der frühen Geburt, blieb Vergil ungetauft und ohne Glauben, was ihn gemeinsam mit einer Vielzahl heidnischer Dichter und Philosophen vom Paradies ausschließt. Dante, der Dichter, hat ihnen in Übereinstimmung mit der zeitgenössischen Tradition eigens einen speziellen Limbus, einen entschärften höllischen Jenseitsraum unstillbarer Sehnsucht, jedoch ohne quasi körperliche Züchtigung zugedacht. Aber dem Wanderer bleiben Zweifel ob einer solchen Lösung. Ein Symbol, in der sich diese Zweifel aussprechen, ist in der Komödie, das möchte ich gern zeigen, die Metapher des Meeres. Und das heißt die Raumordnung der Entgrenzung. Ich spreche also einmal über die Komödie als ein Werk der Gerechtigkeit im Ganzen und im Einzelnen und dann über die Beharrlichkeit des Zweifels des Wanderers Dante, wobei ich zeigen möchte, dass Dantes Gerechtigkeitsvision mit den Grenzen menschlichen Wissens und einer spezifischen Symbolisierung des Meeres verbunden wird. Zuerst aber zur Commedia als einem Text der Gerechtigkeit. In einem Brief an Cangrande della Scala hat der Dichter den Gegenstand seines Werkes bestimmt. Ich zitiere aus diesem Brief: Wenn das Werk, die Commedia, allegorisch aufgefasst wird, ist der Mensch Gegenstand, insofern er aufgrund der Willensfreiheit durch Verdienst und Schuld der belohnenden und bestrafenden Gerechtigkeit unterworfen ist. Zitat Ende. Die ausgleichende Gerechtigkeit ist daher ein wiederkehrendes Thema in der Komödie. Ihr Prinzip der Belohnungen, der Bußen und Strafen ist das der konkreten Wiedervergeltung. Es ist die möglichst adäquate, anschauliche, sehr konkret gedachte Entsprechung von Tun und ausgleichendem Ergehen, Contrapasso. Gleiches wird mit Gleichem vergolten. Dante scheut nicht vor sehr drastischer Bildsprache zurück. Da ist im tiefsten Höllenkreis der Verräter etwa der Graf Ugolino della Gheradesca dazu verdammt, dem Erzbischof Ruggeri von Pisa, den mit seinen Kindern zusammen in einen Turm gesperrt und darin hat verhungern lassen, auf Ewigkeit mit Heftigkeit in den Schädel zu beißen. Oder da sind die Wahrsager, deren nach hinten gedrehte Gesichter sie zum Rückwärtsgehen zwingt. Der gesamten Strafarchitektonik in der Hölle liegt ein philosophisches, an Aristoteles mit Cicero verbundenes Ordnungsmuster zugrunde, das ich hier im Einzelnen nicht ausführen kann. Der Aufbau des Purgatoriums folgt mit den 7 Hauptsünden gut erkennen bei einem theologischen Ordnungsschema. Weiter nach oben blickend finden wir zum Beispiel in der 2. Himmelssphäre, dem Merkurhimmel, den Jenseitsort der politisch Aktiven. Insoweit diese in ihrem Leben durch ein übermäßiges Streben nach Ehre und Ruhm bewegt wurden, sind die Seelen hier nicht gänzlich makellose historische Gestalten. Hier trifft Dante der Wanderer auf den römischen Kaiser Justinian. Dieser stellt sich mit seinem ehemaligen Rang, seinem Namen und seinem erinnerungswürdigen Werk vor. Kaiser war ich und bin Justinianus, ich habe nach der ersten Liebe willen das Eitle ausgetilgt aus den Gesetzen. Insofern die Neuordnung des römischen Rechts sein Werk war, ist es bedeutsam, dass Dante ihn als einen Kaiser beschreibt, den die lebendige Gerechtigkeit beflügelt. Von der lebendigen Gerechtigkeit ist im 6. Kanto des Paradieses dann gleich noch ein zweites Mal die Rede. Wie gesagt, das ist der Himmel des kleinen Sterns des Merkur, ist dieser Himmel der Jenseitsort der Aktiven, die, insoweit sie nach Ruhm und Ehre strebten, nicht gänzlich makellos lebten. Ihr Ort ist daher in keiner höheren Himmelssphäre. Doch sind sie darum nicht betrübt und empfinden keinen unangemessenen Neid. Vielmehr ist ihre Einsicht, wie genau sich ihr Verdienst und Lohn entsprechen, ebenso lala, selbst ein Teil ihrer seligen Freude. Die lebendige Gerechtigkeit hat beides recht bemessen. Die Seelen im Merkurhimmel schätzen ihr Verdienst und ihren Lohn nicht höher und nicht kleiner ein. Die Stufen der Seligkeit waren zuvor schon im niedrigsten, dem Mondhimmel, erörtert worden. Auch dort strebt keine der erlösten Seelen nach einem höheren Ort. Hier ist es die Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen, die als Teil ihrer Seligkeit verstanden wird. So wird mehrfach die Gerechtigkeit Gottes bekräftigt, aber sie wirft doch einen Zweifel auf, den der christliche Denker Dante erörtert hat, nämlich das Jenseitsschicksal der Ungetauften. Dieser Zweifel wird bereits mit der Wahl des heidnischen Dichters Vergil als Führer durch die beiden ersten Jenseitsreiche aufgeworfen. Sein Ort ist in der Hölle neben den heidnischen Weisen, zu denen auch Aristoteles als Meister derer, die wissen, gehört. Ihre ganze Verfehlung besteht darin, dass ihnen die Taufe als Tor zum Glauben fehlte und sie Gott nicht richtig verehrt haben. Am Fuße des Läuterungsberges erinnert Dante in einer sehr berührenden Szene noch einmal an dieses Geschick. Im Jupiterhimmel schließlich, dem Ort der gerechten Seelen, wird der in Dante dem Wanderer aufbrechende Zweifel ausdrücklich thematisch in der Komödie und die Frage nach der verborgenen Gerechtigkeit wird gestellt. Ich zitiere: Du sagtest wohl, es wird ein Mensch geboren am Indus und dort kann ihm niemand reden von Christus, auch nicht lesen oder schreiben. Und dennoch wäre gut sein Tun und Wollen, soweit der menschliche Verstand es siehet. Und sündenlos ist er in Wort und Wandel. Doch stirbt er ungetauft und ohne Glauben. Wo ist nun seine Schuld, wenn er nicht gläubig? Zitat Ende. Dieser Zweifel wird zum Anlass einer schroffen theologischen Belehrung im Sinne einer fideistischen, einer offenbarungstheologischen Position, die die Beschränktheit und Ergänzungsbedürftigkeit menschlicher Erkenntnis akzentuiert und Gerechtigkeit als Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen begreift. Wer bist denn du, der drüber zu Gerichte auf 1000 Meilen Ferne sitzen möchte, mit einem Blick so kurz wie eine Spanne? Gewiss, wer mit mir diskutieren möchte, der fände Wunder, wie viel zu bezweifeln, wenn euch die Bibel nicht gegeben. O irdische Wesen, o ihr rohen Geister, der erste Wille, der für sich schon gut ist, verlässt sich selber nie das höchste Gute. Das ist gerecht, was mit ihm im Einklang steht. Geschaffenes Gutes kann ihn niemals fesseln, doch er erzeugt es selbst mit seinen Strahlen. An dieser fideistischen Position, in diese fideistische Position schließen sich rationale Plausibilisierungen an. Es wird etwa auf die schlimmeren Bestrafungen verwiesen, die sich christliche Fürsten der Dantezeit aufgrund ihrer Verfehlungen zuziehen. Schließlich, im 20. Gesang, erscheinen die Ausnahmen erlöster Heiden. Unter ihnen findet sich der römische Kaiser Trajan. Es gibt also Ausnahmen. Mit ihnen wird das Modell Ausgleichen der Gerechtigkeit gebrochen. Wie schon einmal am Fuße des Läuterungsberges durch die Erhebung des Heiden, des Cäsar-Gegners und Selbstmörders Cato zum Wächter dieses Jenseitsreiches. Die Paradoxie darin erfasst das Dichterwort in poetischer Dichte. Das Himmelreich lässt mit Gewalt sich zwingen von heißer Liebe und von lebendiger Hoffnung. Die können über Gottes Willen siegen. Nicht wie ein Mensch den Menschen überwältigt. Er selber siegt, weil er besiegt will werden und siegt, besiegt mit seiner eigenen Güte. Was Gnade die verborgenen Verhältnisse von Verdienst und Lohn noch übertreffend vermag, wird schließlich zur großzügigen Potentialität erweitert, die in der Hoffnung liegt, als einer Macht heilsamer Kontingenz. Es gibt so gesagt nicht nur eine Kontingenzbewältigungspraxis, sondern auch eine Notwendigkeitsbewältigungspraxis. Der Name ist Hoffnung. Ihr Sterblichen, ihr müsstet langsam treten im Urteil, denn auch wir, die wir Gott schauen, wir kennen noch nicht alle Auserwählten. Wen göttliche Gnade erwählt, ist noch offen. Nicht einmal die erlösten Seelen wissen es bereits. Was könnte tröstlicher sein? Ich komme zum zweiten Punkt und damit zur Frage, was der Wanderer auf dem Meer verloren hat. Dantes passioniertes Gerechtigkeitsdenken hat auch mit einer eigenen politischen Unrechtserfahrung zu tun. Die Commedia ist so gesehen ein Zeugnis einer literarischen Bewältigung erlittener Ungerechtigkeit. Seit 1302 zwingt den Florentiner Dichter ein ungerechtes Urteil seiner Vaterstadt dazu, im Exil zu leben. Darin vergleicht er sich mit einem Floß ohne Segel und Steuer. Der Vorrang der Gerechtigkeit in der politischen Philosophie der Gegenwart hat mich nie überzeugt. Ich halte mit dem Wort einer Dichterin Gerechtigkeit für eine Höllentugend. Im Himmel herrscht die Gnade und auf Erden sei das Kreuz. Und so mag es nicht erstaunen, dass wir der Justitia in der göttlichen Komödie erstmalig begegnen, wenn wir mit Dante und Vergil vor dem Höllentor stehen. Die Aufschrift ist berühmt, ich muss sie nicht zitieren. Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer, steht da auch. Also da ist der erste Ort, wo wir auf die Gerechtigkeit stoßen. Lasst jede Hoffnung fahren, wenn ihr eingetreten. Der Rang der Gerechtigkeit als menschlichste aller Tugenden bei Dante kann auch insoweit überraschen, als ja Augustinus etwa die Liebe in den Mittelpunkt der christlichen Ethik gerückt hat. Und auch in der aristotelischen Ethik wird die Tugend der Gerechtigkeit noch übertroffen durch die Freundschaft. Wo Freunde sind, meint Aristoteles, da bedarf es keiner Gerechtigkeit, aber die Gerechten brauchen die Freundschaft noch dazu. Die Gesänge des Paradieses sind schließlich erfüllt von Beispielen bewegender Liebe und die Commedia endet mit der Liebe, die bewegt Sonnen und Sterne. Immer wieder ist Dante der Wanderer hinsichtlich der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes im Zweifel. Immer wieder, so hat es der Konstanzer Romanist Karl-Heinz Stierle einmal bemerkt, wird die angstvolle Frage nach der Bedrohung der Ordnung durch die Unverfügbarkeit der Kontingenz aufgeworfen. Es mag wie eine literarische Strategie wirken, dass der Wanderer Dante Zweifel formuliert, die es dem Dichter erlauben, sie zu lösen. Aber das würde nicht erklären, warum sie doch mit einer gewissen Penetranz wieder aufgeworfen werden. Einen poetischen Ausdruck finden die wiederkehrenden Zweifel in der Metaphorik des Meeres. Das Meer ist in der Commedia eine zutiefst ambivalente Metapher. Es ist zum einen Sinnbild umfassender Totalität. In diesem Sinne ist die göttliche Komödie selbst eine mittelalterliche Ordnungsvision für das große Meer des Seins etwa. Das Meer ist ferner ein Sinnbild der Totalität des Wollens. Es ist das, da hinein alle Flüsse münden und so ein Symbol des göttlichen Willens, in das alles Geschaffene freimütig, freudig einstimmt. So erklärt Piccarda Donati im niedrigsten Himmel des Mondes, wie schon einmal gesagt, die willige Akzeptanz und freudige Konformität der Seelen mit der jeweils erreichten Stufe paradiesischer Erhöhung und Glückseligkeit. In seinem Willen finden wir den Frieden, er ist das Meer, zu ihm muss alles fließen, was er erschuf und was Natur geschaffen. Und wie das gesamte Sein und das Wollen ist auch das Wissen im Symbol des Meeres als einer Totalität erfasst. So wird Vergil von Dante einmal adressiert als Meer alles Wissens. Inferno 8, Vers 7. So ist das Meer also in mehrfacher Weise ein Sinnbild der Totalität, des Seins, des Willens und des Wissens. Es ist zugleich Symbol der Entgrenzung, des Orientierungsverlustes und der Fremdheit der Welt. Für die Raumordnung der Gerechtigkeit ist das Meer unmittelbar ein durchaus fragwürdiges Element. Das Recht ist erdhaft und auf die Erde bezogen, heißt es bei Karl Schmidt. Zitat: Das Meer kennt keine solche sinnfällige Einheit von Raum und Recht, von Ordnung und Ortung. Auf dem offenen Meer gab es keine Hegungen und keine Grenzen, keine geweihten Stätten, keine sakrale Ortung, kein Recht und kein Eigentum. Zitat Ende. Anders als die unterirdische Stufenordnung der Hölle, der sich erhebende Gebirgsaufbau des Purgatoriums und die Sphärengliederung des Himmels ist das strukturlose, glatte Meer kein Jenseitsraum Dantes. So tritt es ein als ein Sinnbild der andauernden Zweifel, die den Wanderer angesichts der Urteile göttlicher Gerechtigkeit bewegen. Dem großen Lehrgespräch im Jupiterhimmel in Paradiso 18 bis 20 werden die fortwährenden Zweifel der Schwäche des menschlichen Intellekts pro statu isto geschuldet. Das ist das Ergebnis der Belehrung des Wanderers. Darum, Zitat, verliert sich ganz in der immerwährenden Gerechtigkeit eure Sicht, die eurer Welt zugeteilt ist, wie das Auge im Meer. Die Grenzen der natürlichen Vernunft des Menschen sind Manko und Motiv des Glaubens, wenn es um die Gerechtigkeit der göttlichen Ordnung geht. Geboten ist das Sakrificium des ohnehin zu schwachen Intellekts. Wenn unsere Gerechtigkeit ein Unrecht im Auge des Menschen scheint, ist das ein Anlass zum Glauben, nicht zu ketzerischem Wahnen. Am Fuße des Läuterungsberges hat bereits Vergil die Begrenztheit der menschlichen Vernunft betont, deren Orientierungskraft in der Frage der göttlichen Gerechtigkeit versagt und sich verliert wie das Auge im Meer. Das Meer als Totalitätssymbol ist bereits in thalassischer Epoche zugleich eines der Strukturlosigkeit und für den Dichter der republikanischen Landmacht Florenz auch eines der Bedrohung. Die Unheimlichkeit steigert sich jenseits der thalassischen Raumordnung, wo sich das Meer in die Weite des Ozeans hinein vollends entgrenzt. Die Grenze zwischen der mediterranen, gehegten Meeresweite einer thalassischen Kultur und der Weite des Ozeans markieren die Säulen des Herakles. Westwärts davon erstreckt sich der riesige Ozean, der sich zugleich über die gesamte südliche Hemisphäre erstreckt. Denn beim Sturz Luzifers wich die gesamte Landmasse dieser Erdhalbkugel vor ihm zurück und bildete mit den Landmassen der nördlichen Hälfte die bewohnbare Erde. Einzig ragt noch der Läuterungsberg aus dem Ozean auf der südlichen Halbkugel heraus. Dante denkt den Unterschied der Meere. Verglichen mit dem ozeanischen Meere, das die Erde gürtet, ist das Mittelmeer bloß das größte Tal, in dem sich Wasser breitet. Den Höhepunkt der Meeressymbolik im expliziten Überschritt von der thalassischen zur ozeanischen Wahrnehmung bildeten Dantes Dichtung die berühmte Odysseus-Episode in den Tiefen der Hölle. Mit dieser Episode verwandelt sich das Symbol des Meeres. Aus der Veranschaulichung, die begrenzt und unvermögend menschliches Erkennen ist, wird die herausfordernde Versuchung menschlicher Wissenssuche und Kuriositas, die Odysseus versinnbildlicht. Das offene Meer wird zum Symbol des unbegrenzten Raumes, in das sich menschliche Neugier nicht ungestraft verliert. Der alternde Odysseus, der seine Gefährten zu einem Höllenfahrtskommando überredet, anstatt heimzukehren, gerät nach fünfmonatiger Fahrt schon in Sichtweite des Läuterungsberges am Pol der südlichen Hemisphäre in einen Sturm und geht mit Mann und Maus unter. Nicht ohne Sympathie und Anerkennung seiner menschlichen Größe darf Odysseus in der Tiefe der Hölle von seinem wagemutigen Unterfangen berichten, was noch nie ein Mensch zuvor gehört hat. Das ist umso auffälliger, als es einer römischen Grundtendenz kritischer Odysseus-Perzeption widerspricht. Vielleicht ist es auch dieser Odysseus mit seinem Willen, Welt und Menschen kennenzulernen, dieser Odysseus, der seine Gefährten in Grenzsituationen redend bezaubert, nicht den Tieren gleich zu leben, sondern nach Tüchtigkeit und Erkenntnis auch im Ungewissen zu streben. Vielleicht ist er ja wirklich ein Teil Dantes selbst, wie es Benedetto Croce einmal vermutet hat. Gleichwohl, Odysseus bleibt verdammt. Dante assoziiert die zerstörerische Kraft der Curiositas mit diesem Streben, in den nahezu unbegrenzten Raum des offenen Meeres vorzustoßen. Er assoziiert dieses mit der menschliche Gemeinschaft zerstörenden Neugier. Dass der ozeanische Meeresraum für die Odysseus-Episode als Sinnbild dieser Curiositas, die das Nonplusultra an den Säulen des Herakles missachtet, dass er bedeutsam ist, wird dadurch bestätigt, dass Dante und Vergil den Schauplatz des Scheiterns des Odysseus und seiner Gefährten nur wenige Gesänge später selbst zu Gesicht bekommen. Nämlich dann, wenn sie die Hölle hinter sich gelassen haben und am Fuße des Läuterungsberges am Ufer des Meeres auf der südlichen Erdhalbkugel stehen. Dann liegt ihnen der Schauplatz des Untergangs vor Augen. Außerdem wird Dante später auf seiner Jenseitsreise noch einmal auf seinem Flug durch die Himmelssphären an diese Odysseus-Episode zurückdenken und sie noch einmal erinnern. Weit über Cadiz überblickt Dante auf seinem Flug noch einmal Odysseus' tollen Weg aufs offene Meer hinaus. Paradiso 27. Also es wird mehrfach darauf noch einmal verwiesen. Am Fuße des Läuterungsberges stehend, sieht Dante den Ort des Untergangs des Odysseus vor sich. Doch obgleich Dante jetzt das südliche Meer erblickt, ist es doch nunmehr gerade der hinter ihm liegende höllische Weltinnenraum des Strafgeschehens göttlicher Gerechtigkeit, der ihm als grausames Meer in den Sinn kommt. Purgatorium 1. Auf besserer Wogenfährte soll die Segel nunmehr das Schifflein meines Geistes heben, das kaum entflohen solchem grausen Meere. Ich komme zu einem abschließenden Motiv. Als eine Strategie ganz eigener Art, im Sinne des dantesken Contrapasso, kann man verstehen, was Dantes Straffantasie der mit Florenz verfeindeten Seerepublik Pisa zugedacht hat. Im untersten Höllenkreis der Verräter kommt es zu der berühmten Begegnung Dantes mit dem Grafen Ugolino della Gheradesca. Nach dessen bewegender Schilderung seiner letzten Tage im Hungerturm, in den er mit seinen Söhnen eingesperrt wurde, macht der Dichter seiner Empörung gegen Pisa Luft. Es ist diese mit Florenz verfeindete Seemacht, der hier ihrerseits der Platz in der Hölle von Dante angewiesen wird. Wir sind Inferno 33, der vorletzte Gesang des Inferno und der tiefste Höllenkreis der Verräter. O Pisa, Schandmal du des ganzen Volkes im schönen Lande, wo das Sie ertönt. Da deine Nachbarn dich nicht strafen mögen, soll sich Capraia und Gorgona rühren, des Arno Wasser an der Mündung stauen, sodass er in dir jedermann ersäufe. Indem zwei vorgelagerte Inseln im Meer sich vor die Mündung des Arno verschieben, ihn Staun und Pisa unter Wasser setzen, soll die Seerepublik an ihrem eigenen gefährlichen Element untergehen. Das ist die alttestamentarisch wirkende Strafe, ganz im Sinne des Contrapasso, für die Konkurrentin von Florenz, die ihre Macht auf das Meer gesetzt hat. Sie soll an dem Element zugrunde gehen, auf das sie ihre Existenz gebaut hat. Nur wenig später trifft auch Genua im tiefsten Kreis der Hölle Dantes Fluch. Ferdinand Barth hat gefragt, ob sich die Verfluchung Genuas als Pendant zum Fluch über Pisa ergebe, weil diese Städte in ihren langen Kämpfen um die Herrschaft im Tyrrhenischen Meer in ihrer Rivalität zusammengehören. Wie es scheint, ist diese Frage zu bejahen. Dantes politisches Denken der Gerechtigkeit ist ein antimaritimes.